Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast von Landschaft Leben mit dem Titel Wer nichts weiß, muss alles essen mit Maria Fanninger
und Hannes Reuer.
Wir freuen uns voll, dass wir heute unseren ersten Podcast quasi online geben. Wir bereiten uns ja schon einige Wochen auf das vor. Wir haben sehr viele Kanäle, die wir mit unseren Inhalten bespielen. Und im Endeffekt haben wir uns gedacht, der Podcast, das fehlt uns eigentlich noch, wo wir die Themen wirklich beim Krawattel packen können. Und heute haben wir wirklich ein voll spannendes Thema, was wir uns eigentlich früher gedacht haben, dass wir nie so schnell am Tableau haben werden. Heute ist da. Nämlich, es geht heute für uns um Versorgungssicherheit.
Genau, Maria. Und ich kann mich noch gut zurückerinnern bei den ersten Vorträgen, wo ich über Lebensmittelsicherheit, über Lebensmittelversorgungssicherheit eben geredet habe. Da bin ich fast ausgelacht worden. Also es war wirklich so, ich bin von der Bühne runtergekommen und dann haben einige Menschen zu mir gesagt, naja, aber Herr Reuer, Sie reden zwar super, aber über das Thema im Jahr 2017 zu reden, in einer globalisierten Welt, das ist schon ein bisschen lächerlich. Und damals war ich dann ja schon ein bisschen zermürbt, weil man denkt, ja, bin ich der Einzige, was das so sieht, dass man sich da schon Gedanken machen sollte, wo kommen unsere Lebensmittel her, wie schaut das in Zukunft aus, wenn jeden Tag 12 Bauern aufhören in Österreich, können wir uns dann in den Jahren überhaupt noch versorgen? Und siehe da, im März 2020, glaube ich, sind wir jetzt gerade alle froh, dass wir jeden Tag frische Lebensmittel auf unsere Teller kriegen.
Wenn die Regale natürlich voll sind, macht man sich wenig Gedanken darüber, warum wir uns mit Landschaft Leben eigentlich schon früher Gedanken gemacht haben, weil wir einfach gesehen haben, dass in ganz vielen verschiedensten Ländern unglaubliche Produktionen hochgefahren werden und eigentlich Länder sich in gewissen Lebensmittelsparten stark machen, wo wir uns gedacht haben, okay, die produzieren wesentlich günstiger, wie wir das kennen und wie lange können wir unsere Produktion eigentlich noch aufrechterhalten. Das war eigentlich so der Gedanke, glaube ich, warum wir das sehr früh für uns am Fokus gehabt haben. Oder Hannes, wie siehst du?
Genau, also auf unserer Homepage landschaftleben.at sieht man ja bei jedem einzelnen Lebensmittel Mengenstromanalysen und wo wird welche Menge produziert. Und ich muss schon sagen, das war für mich auch sehr ernüchternd, einmal zu sehen, wie zum Beispiel auch China die Produktion hochfährt. Und ich weiß noch, ich habe mich damals mit einem Fleischlobbyisten getroffen, der was für die USA damals im Fleisch lobbyiert hat in Brüssel. Und der hat mir damals eine Geschichte erzählt, dass China die Strategie fährt, also weltweit der größte Fleischexporteur auch im Bereich Schweinefleisch zu werden, um ganz gezielt andere Länder zu destabilisieren in der Produktion. Das heißt, man fährt mit so billigem Fleisch ein, dass die eigenen Länder das selber einfach nicht mehr mithalten können in der Produktion, aufgeben, dann wird man abhängig. Also da ist eine ganz klare Strategie dahinter. Und ich habe das fast ein bisschen belächelt und habe mir gedacht, naja, gut, beim Pfand ist tatsächlich so, das haben wir alles in den asiatischen Raum ausgelagert, aber ich habe das eigentlich nicht für möglich gehalten, dass man halt unsere Lebensmittelproduktion in so ein Land auslagert. Und wie wir dann die ersten Zahlen recherchiert haben und einmal plötzlich gesehen haben, wie bedeutend China ist, muss ich sagen, ist man schon einmal ein bisschen murmelig geworden und habe echt einmal über Nachdenken angefangen. Beim Schwein ist ja jetzt was passiert. China hat ja jetzt nicht nur diesen Coronavirus als erstes gehabt, sondern ganz massiv getroffen worden von der afrikanischen Schweinepest. Und die haben voriges Jahr 500 Millionen Schweine keulen müssen, wegen dieser Schweinepest. Und dadurch ist natürlich die Strategie ein bisschen jetzt nicht mehr so aufgegangen. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, wie weit wir uns da schon ausgeklärt haben als Gesellschaft, Produktionen in andere Länder zu vergeben. Das sieht man jetzt, glaube ich, und da hast du ja ein bisschen ein Wissen bei anderen Bereichen wie Medikamente etc.
Ja, immer Grundstoffe für Medikamente, auch für Futtermittel und so weiter lagern wir natürlich aus. Da sind Abhängigkeiten da, die sind uns zu Zeiten, wo alles quasi importiert wird und so weiter, nicht wirklich bewusst. In Zeiten wie diesen denkt man das erste Mal, glaube ich, wieder drüber nach, wo kommen die Sachen eigentlich her oder was haben wir ausgelagert. Zum Glück haben wir die österreichische Lebensmittelproduktion nicht ausgelagert, also nicht zur Gänze, also teilweise sicher auch. Aber wir haben geschaut, dass in Österreich wirklich eine Lebensmittelproduktion erhalten bleibt und die soll natürlich auch weiterhin erhalten bleiben. Wir können uns ganz gut versorgen selber. Wie schaut denn die Versorgungsbilanz jetzt aus in Österreich? Kannst du da ein bisschen einen Überblick geben?
Die Versorgungsbilanz, es wird natürlich sehr viel im Selbstversorgungsgrad gemessen. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir generell mehr Nahrungsmittel, Energie erzeugen können, als wir, was wir selber im Land verbrauchen. Also das ist jetzt so zum Beispiel 111%. Das heißt, unser Grund, unser Boden kann mehr erzeugen, wie was wir als Menschen da verzehren können. Und das ist bei jedem Lebensmittel natürlich unterschiedlich, auch weil wir eben Märkte gar nicht zulassen haben. Ich denke da an Bambutenfleisch, wo man einfach gesagt hat, ja, es ist aus anderen Ländern einfach viel, viel billiger, also produzieren wir es nicht selber. Aber grundsätzlich kann die Landwirtschaft uns relativ leicht ernähren, wenn man es dann in Kalorien umwandelt. Ein durchschnittlicher Mensch braucht zwischen 2.000 und 2.500 Kalorien pro Tag. Wir können jedem Menschen in Österreich pro Tag 3.750 Kalorien zur Verfügung stellen. Von dem ist einmal genug da. Dann wird es aber natürlich, wenn man näher ins Detail schaut, schon spannend, wenn ich da jetzt einmal nur unser Schwein hernehme. Wir haben eine Selbstversorgung von 101%. Das heißt, Schweinefleisch ist genug da. Was essen wir, Maria? Du weißt das?
Nur die Edelteile natürlich. Genau. Also mittlerweile exportieren wir 50% von jeder Sau.
Genau, circa. Eigentlich eher sogar mehr. Also 29% der Teile essen wir selber, 71% der Teile exportieren wir, weil wir eben nur noch die Edelteile essen. Und dann stimmt natürlich die Bilanz schon nicht, weil wenn wir dann nur Schweinemedaillons und Schweineschnitzel haben wollen, dann wird es problematisch. Wenn wir wieder das ganze Schwein essen würden, dann haben wir natürlich genug davon. Also das heißt, dieser Grad der Selbstversorgung geht natürlich schon davon aus, keine Verschwendung, kein Lebensmittelmüll. Das heißt für uns dann schon auch im Essverhalten eine gewisse Umstellung. Und ich glaube, eins ist auch klar für uns, dass halt Bananen dann wahrscheinlich da nicht dazugehören. Ja, liegt auf der Hand, oder im Winter die Erdbeeren. Aber ich denke, dass von dem, was wir wirklich benötigen, auch an Obst genug da ist. Also die Äpfellager zum Beispiel, die sind noch bummvoll. Das heißt, wir können Äpfel essen ohne Ende. Getreidelager sind bummvoll, gerade Biogetreide ohne Ende. Das heißt, wir brauchen uns da wirklich lange Zeit keine Gedanken machen. Ich kriege ja jetzt, und wir, glaube ich, für Landschaft leben, hast mir du heute erzählt, Maria, wie viele E-Mails, glaube ich, über 150 E-Mails nur Anfragen, haben wir genug Lebensmittel, wie schaut es aus? Da muss man vielleicht auch wissen, weil immer zu mir zum Beispiel auch die Frage kommt, ja, sind unsere Lager voll? Und man braucht da gar nicht so große Lager, weil zum Beispiel, wenn ich nur an die Milch denke, ja, die wird ja jeden Tag auf den Bauernhöfen von den Kühen frisch gemolken, frisch produziert, kommt sozusagen just in time in die Molkerei und ist am nächsten Tag schon wieder im Regal. Das heißt, frischer geht es nicht, natürlicher geht es nicht. Und ich denke, auf das darf man schon stolz sein, dass wir wissen, Milch ist ein hervorragender Eiweiß- und Fettlieferant, Käse, Joghurt, Butter, alles, was man daraus macht, Sauerrahm, Schlagobers, kommt ja alles letztendlich von der Milch und von der Kuh. Und das wird jeden Tag frisch von unseren Bäuerinnen und Bauern quasi auf den Höfen produziert.
Bei der Milch haben wir eine super Selbstversorgung natürlich auch. Also da kennen wir sicher ganz gut aus. Ja. Andere Bereiche, wo ein bisschen knappere Selbstversorgung entstanden ist, eigentlich in den letzten Jahren, meistens aufgrund dessen, weil wir einfach nicht wettbewerbsfähig sind mit dem Preis quasi. Also muss man auch vielleicht ein bisschen ausholen, warum sind wir sehr oft nicht wettbewerbsfähig. Das ist meistens, weil wir von Ländern importieren, wo die sozialen Standards einfach ganz, ganz andere sind. Also wie wir jetzt ja in Italien mitgekriegt haben, ist es so, dass einfach Fabriken mit eigentlich nicht menschenwürdigen
Fremdarbeitern.
Ja, ausgestattet wird. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass das oft den Preis macht. Zum Beispiel hat es ja letztes Jahr bei der Spargelernte in Österreich war es so, dass der konventionelle Spargel teurer war wie der Bio-Spargel aus Italien. Mittlerweile können wir uns ungefähr herleiten, wie das passieren kann, sowas eigentlich überhaupt. Und da hat sich einfach in den letzten Jahren was verändert. Wir greifen zum Billigeren, weil wir bereit sind, quasi, wo wir weiterdenken, natürlich wirklich da die Menschenrechte ein bisschen zu verletzen, in dem Sinn, dass man sagt, okay, es ist mir egal, wenn da irgendwer unter ärgste Bedingungen als Erntehöfer agiert. Hexen, sie kriegen meinen Spargel billig, wo ich mich für den entscheide. Und ja, und bewegen wir uns da eigentlich hin, dass wir nachher mit der Selbstversorgung irgendwo nach oben kommen. Und dann hat man, wie zum Beispiel bei der Butten, sind wir jetzt, glaube ich, unter 30%, wo man nicht alles täuscht. Und da könnte man natürlich wesentlich mehr produzieren, aber man kauft es nicht, weil es einfach viel teurer ist, weil wir einfach Rahmenbedingungen haben, die menschenwürdig sind und auch unseren Werten entsprechend ist. Wie schaut es in anderen Bereichen aus, Hannes? also Fleisch.
Ich möchte da, Maria, also, ja. Mir ist das nochmal persönlich wichtig, da drauf einzugehen, weil, weil ich finde es schon spannend, was jetzt an alles ans Tageslicht kommt, nicht nur diese chinesischen Lohnarbeiter in Italien, die was unser Gewand nennen und dann steht groß oben Made in Italy, die was Menschen unwürdigst sozusagen erleben, da unten fristen. Und wie das vorher so aufgekommen ist in der Gemüseernte, du hast das ja angesprochen beim Spargel, das hat man sich fast nicht reden traut, ja, weil es war ein Tabuthema. Ja. Man hat da einfach nicht drüber geredet. Und ich denke, wir dürfen uns jetzt als Gesellschaft wirklich auch durch diese Krise mal hinterfragen, was wir dem Preis alles untergeordnet haben. Also dieses ständige Maximieren, dieses ständige unseren Wohlstand noch zu erhöhen, haben wir halt dafür alles in Kauf genommen. Es ist wurscht gewesen, wo es produziert wird, wie es produziert wird. Und ich denke, jetzt ist es wirklich auch an der Zeit, uns als Gesellschaft zu hinterfragen, ist uns das alles wert? Weil am Ende des Tages sieht man, gerade in so einer Situation wie jetzt, gerade durch ein Virus auch, ja, was hilft da Besitz, was hilft da Materialismus? Es kann jeden treffen. Ja. Und dann werden plötzlich andere Themen wichtig, wie Gesundheit. Und ich denke, eines der wesentlichsten Themen ist unsere Ernährung. Ja. Weil, ich sage mal, wenn ich halt kein neues Gewand kaufe, meine Kosten, da komme ich 10, 15 Jahre aus, ohne dass ich irgendwas kaufen muss. Ja. Weil ein Jean kann ich locker 15 Jahre tragen. Aber beim Essen, da wird es ganz schnell kritisch. Mhm. Und da dürfen wir schon mal hinterfragen, was tun wir da die ganze Zeit eigentlich? Ja, wir ordnen alles den billigsten Preis unter, freuen uns, wenn wieder ein Lebensmittelhändler sagt, ma, da sind wir wieder 2 Cent billiger und da sind wir wieder 3 Cent billiger, zerstören aber damit, mit diesem Einkaufsverhalten, jetzt mal, wenn wir zur Aktion greifen, unsere Lebensmittelproduktion, unsere Landwirtschaft, und dann stehen wir vielleicht irgendwann einmal da und plötzlich ist das ganz große Erwachen. Und das ist nicht weit weg, weil wir sind momentan auf der Kippe. Ich habe es gerade gestern mit einem diskutiert, jeden Tag sperren 12 Bauernhöfe zu. Und ich habe gerade die aktuellsten Berechnungen von unserem Rechercheteam auf dem Tisch, wonach, wenn wir nur die lineare Entwicklung so weiter fortführen, wie viele Bauern in den letzten 20 Jahren in Österreich aufgehört haben, dann sind wir 2041 haben wir keinen Bauern mehr in Österreich.
Keine konventionellen Bauern.
Keine konventionellen Bauern mehr.
Das und ist schon dramatisch. Das ist dramatisch. Also das ist für mich, weil ich denke mir, wenn du jetzt die letzten 20 Jahre anschaust und nachher tust du die linear weiterzeichnen, nachher ist das wirklich nicht viel.
Das sind 20 Jahre.
Genau, nein, nachher hast du in quasi der gleichen Zeit, wo wir gleich abbauen, keinen konventionellen Bauern mehr. Und dann schaut es natürlich mit der Versorgung, mit der Selbstversorgung beziehungsweise mit der Versorgungssicherheit in Österreich ganz, ja, ganz anders
komplett,
aus.
Das ist in 10 Jahren, genau, dann schon
dann
vorbei.
Haben wir 100%ige Abhängigkeit oder so mit unserem Bio-Einkaufsverhalten momentan, wie viel Bio-Anteil haben wir in Österreich, wo die Bio-Bauern überleben würden, dann hätten wir wahrscheinlich
9% ungefähr, genau, ja. Nein, ich finde das dann spannend, wenn dann habe ich gesagt, wird, nein, wir leben ja in einer globalisierten Welt und das ist ja alles kein Thema. Und dann muss ich fast lachen und auf einmal hört man, wir kriegen von Deutschland, von Frankreich kein medizinisches Material mehr rein, weil die Exporte stoppen. Und dann denke ich mir, ja, spannend, oder? Ich meine, da reden wir von einer, es ist jetzt wahrscheinlich schon eine größere Krise, aber es ist noch kein Krieg und gar nichts, ja. Und trotzdem wird schon alles hinterfragt und jeder fragt, du, gib es nicht über mein Volk oder im Nachbarvolk. Ja. Und ich glaube, über das müssen wir schon wieder mal alle zusammen nachdenken, dass halt nur, was wir im eigenen Land haben, von dem können wir dann auch was haben. Ja. Und alle anderen Länder können die dann erpressen, mehr oder weniger. Und das ist schon was, gerade beim Essen bist du brutal anfällig. Und ich habe jetzt vor 2-3 Tagen war das Weltjournal, also haben wir im Fernsehen angeschaut und da ist eben über China dieser Report gekommen und der hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt. Ja.
Nämlich, Hannes, was war da?
Nein, also diese Strategie, was China verfolgt, diese Seidenstraße auszubauen und wirklich quasi Europa quasi mit billigsten Wirtschaftsgütern sozusagen zu schwemmen, ähnlich wie beim Schweinefleisch, wo sie gesagt haben, wir werden einfach die Welt mit billigstem Schweinefleisch überschwemmen. Und ja, und dann sagt natürlich jeder, ja, wenn ich es eh so billig kriege, dann brauche ich ja die Produktion im eigenen Land nicht aufrechterhalten.
Und dann, wenn es weg ist quasi, nachher können sie nachher um sie die Position, genau, wo sie die steuern.
Und da gefällt mir ein Vorbild, nämlich die Schweiz, ganz gut, weil wir haben ja in unserer Recherche oft über das geredet, wie viel Geld sich die Schweiz die Landwirtschaft kosten lässt. Unglaublich. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, glaube ich, zwischen 5 und 6 Milliarden Franken pro Jahr, wo jeder Wirtschaftsökonom sagt, du musst sofort normal aufhören, in der Schweiz Lebensmittel zu produzieren. Wenn man aber die Geschichte der Schweiz anschaut, wie die gehungert haben beim Ersten Weltkrieg, wie die gehungert haben beim Zweiten Weltkrieg, die was jeden Quadratmeter genutzt haben, um Erdäpfel zu anbauen, um Gemüse anzubauen, dass sie überhaupt überleben können, die haben eine Doktrin in einer Denkweise, die sagen, egal was uns das kostet, wir wollen, dass kein Schweizer verhungern muss. Und ich denke, das müssen wir bei uns auch mal wieder Fuß fassen. Dass wir sagen, das kostet uns zwar Geld, dass wir da oben irgendwo noch Landwirtschaft betreiben, aber im Ernstfall, wenn es wirklich darauf ankommt, haben wir eine Lebensmittelversorgung.
Genau, es gibt uns einerseits Sicherheit, aber andererseits auch die Sicherheit, dass so produziert ist, wie wir gern hätten, dass produziert wird. Also, dass nicht Leute ausgebeutet werden, dass keine Kinder beschäftigt werden oder was auch immer dahinter steht in verschiedensten Ländern. Weil es hat ja immer einen Grund, warum das Produkt dort billiger ist. Und das ist nicht, weil wir halt vielleicht geografisch nicht so günstig liegen oder so irgendwas. Das ist vielleicht kann in ein oder anderen Produkt ein Grund sein. Aber der Hauptgrund, warum wir so billig einkaufen können, das ist immer auf Kosten der Menschen, die was dort unter Umständen arbeiten, die nicht für uns nicht in Ordnung sind, auf jeden Fall. Und darum, das muss man sich immer herholen. Ich glaube, wenn man so einen Preisunterschied sieht, der kommt von irgendwo her. Und auch wenn man das jetzt gerade nicht zahlt, monetär, dann zahlen wir es menschlich wahrscheinlich.
Da haben wir mal einen Spruch geprägt, Maria, vor ein paar Monaten, das Billige wird uns irgendwann einmal teuer zu stehen kommen.
Genau.
Der sagt eigentlich alles aus, das Billige wird uns irgendwann einmal teuer zu stehen kommen. Ich denke jetzt nur, wir haben uns jetzt gerade einmal angeschaut, wie zum Beispiel wirklich die Basisstoffe für zum Beispiel Pflanzenschutzmittel produziert werden. Jetzt sagt man natürlich wahrscheinlich als medienaffiner Österreicher oder Österreicherin, naja, Pflanzenschutzmittel sind eh nicht gesund, die tun wir weg. Wir würden aber von der Produktionsmenge relativ schnell, sagen aktuelle Studien, die habe ich jetzt da gerade liegen, 40% der Ernte verlieren. Dann schaut es wieder gleich ganz anders aus, ob man dann noch wollen Pflanzenschutzmittel oder nicht. Aber da werden die Basisstoffe auch in China erzeugt. Genauso bei den Futtermitteln, bei den Aminosäuren, zum Beispiel in der Schweinefütterung, das kommt alles aus China. Und da müssen wir wieder hinschauen. Das heißt, wir müssen wieder viel mehr Wert legen drauf, dass wir die Produktion im eigenen Land halten. Mir ist aber dabei ganz wichtig, ja, da geht es nicht um das, dass wir eine Bäuerin, einen Bauern retten. Ja. Um das geht es überhaupt nicht. Am Ende des Tages geht es um uns Konsumenten, dass wir was zum Essen haben. Und wir erleben es gerade diese Tage, ja, wo selbst in Österreich die ersten Regale leer werden, weil die Menschen sagen, ich brauche das und das und das. Bis hin zum Klopapier, wenn wir mitgekriegt haben, wo ich mich immer noch frage, warum braucht man so wichtig Klopapier? Aber okay.
Ja. Wenn das ausgeht, ist es einmal unangenehm daheim. Aber
naja, ich konnte mich waschen gehen.
Ja, oder Zeitungspapier. Aber zu weit wollen wir gar nicht denken. Nein. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, sicher mal, dass wir Lebensmittelgrundversorgung haben. Das haben wir in Österreich zum Glück und das wird uns in Zeiten wie diesen einfach voll bewusst, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass auch unsere Rahmenbedingungen, die wir dafür setzen, sehr, sehr gut und wichtig sind.
Genau, was da auch ganz wichtig ist, man sieht, wie schnell das gehen kann, also innerhalb ein paar Wochen. Und wenn man mal eine landwirtschaftliche Produktion verloren hat, dann ist die ist für immer weg. Ja? Das heißt, ich kann nicht sagen, jetzt habe ich einen Hunger, jetzt müssen wir halt schnell ein paar Viecher her tun und ein bisschen produzieren, sondern das muss schon intakt sein. Das heißt, wir brauchen eine intakte Struktur, weil, ich sage mal, unsere Bäuerinnen und Bauern sind gerade mega entspannt, weil es ist genug Futter da, wir haben genug Tiere, die Getreide, die Lager sind voll. Das heißt, die Landwirtschaft denkt sehr, sehr nachhaltig. Ja? Und das braucht man vielleicht wieder in mehreren Wirtschaftsbereichen. Das heißt, Landwirtschaft, und das sehe ich daheim, bei mir am Hof, alles, was ich tue, ich muss total nachhaltig denken. Ja? Ich habe zum Beispiel immer von der Futtergrundlage ja so, wenn ich mal einen schlechten Sommer habe, ja, und ich habe mal weniger Futterernte, das ist für meinen Hof null Problem, weil ich immer genug auf Reserve habe. Ich habe meinen Hof nie so gefahren, dass ich sage, wenn ich jetzt ein bisschen weniger Futter habe, dann muss ich schon wieder ein Viech verkaufen, sondern ich schaue immer, dass ich immer Reserven habe. Und das ist für mich das heißt für mich Bauer sein, ja, dass ich immer so wirtschaft, dass ich jederzeit eine Krise überleben kann. Und das hat mich eigentlich geprägt als junger Bub. Ich habe ja eine sehr lange Geschichte am Hof, ich erzähle es ja gerne, unser Bauernhaus ist 800 Jahre alt und wir haben Aufzeichnungen bis ins 13. Jahrhundert und unter anderem Klimaaufzeichnungen, Wetteraufzeichnungen, Extreme, immer wieder mal dabei stehen, nicht regelmäßig, aber schon. Und da waren wir zum Beispiel im 15. Jahrhundert, hat es oft im Sommer einen Meter Neuschnee gehabt, im Juli auf unsere Wiesen. Das heißt, damals war die Ernte für dieses Jahr zerstört. Und trotzdem haben die Menschen überlebt, weil sie nachhaltig gewirtschaftet haben, weil sie nie aufs Letzte sozusagen das ausgepresst haben. Es waren immer genug Reserven da. Und ich denke, das ist ein Zugang, den was die Landwirtschaft hat. Und ich glaube, Der tat vielleicht mehreren Wirtschaftsbereichen gut, dass man Reserven wieder hat. Ja.
Aber im landwirtschaftlichen Bereich gibt es sicher auch irgendwie Abhängigkeiten, was jetzt Futtermittel betrifft und so weiter, da wo wir natürlich zukaufen, importieren. Das sind quasi so kleine Engpässe natürlich, die was einstehen können. Aber die Grundversorgung ist für die Bereiche, was du jetzt zuerst gesagt hast, Getreide, Fleisch, Äpfel haben wir genug.
Ja, und, also da ist wirklich überall genug da.
Milch vor allem.
Da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Das einzige Thema, was mich jetzt fragt, Maria, wie schätzt du das ein? Wir werden es jetzt wahrscheinlich erleben, dass Restaurants, Gasthäuser geschlossen werden. Wir sind es gewöhnt, essen gehen. Hast du da schon Gedanken gemacht?
Also eigentlich ist es so, dass aktuell, also bis vor kurzem 4 Millionen Menschen täglich außer Haus gegessen haben. Das heißt, wirklich die Versorgung an Dritte weitergeben haben. Und im Endeffekt ist es auch so, dass ganz viele Menschen eigentlich nicht mehr kochen oder auch vielleicht nicht mehr kochen können. Das wird sicher eine Herausforderung jetzt, wo man nicht mehr außer Haus essen geht oder essen gehen kann. Dann wird man wahrscheinlich mehr im Lebensmitteleinzelhandel zu Convenience, also zu Fertiggerichten zugreifen. Und sich da ein bisschen erleichtern, aber das ist auch enden wollen wahrscheinlich. Also es wird wahrscheinlich eher Rohstoffe geben, beziehungsweise Lebensmittel wie Fertigprodukte,
die was auch wieder importiert sind. Aber das heißt eigentlich eine Riesenchance, kochen zu lernen, oder?
Ja,
voll. Die Situation. Man hat plötzlich vielleicht Zeit.
das kann sich auch ergeben, genau. Und also das und dass man wirklich wieder kocht, das ist sicher.
Frisch kocht. Wir wissen ja, dass das Frischkochte das Beste war. Höchster Nährstoffgehalt, höchster Vitamingehalt und jeglicher Schritt in Richtung Convenience nimmt dem natürlich was.
Braucht und Zusatzstoffe und so weiter. Es ist ja einfach für die Gesundheit nicht so förderlich.
Und auch ganz spannend, was wir ja auch recherchiert haben, gerade die Convenience-Lebensmittel sind ja meistens nicht aus Österreich.
Genau.
Das heißt, sobald Convenience ist, ist meistens nicht mehr Österreich, wegen den Preis. Und da wird jetzt auch wahrscheinlich viel sichtbar. Ich bin da neugierig, ob die Convenience-Artikel in dem Ausmaß weiterkommen. Aber wie gesagt, das Frische wird aus Österreich ständig zur Verfügung sein. Ja.
Genau, dessen kann man sich bedienen. Vielleicht kann man das eine oder andere wieder kochen lernen. Wir werden sicher in nächster Zeit auch ein paar Rezepte zur Verfügung stellen, gerade für Wintergemüse und so weiter, wo es uns jetzt einfach nur ein bisschen zur Verfügung steht. Und da kann man wirklich gute Sachen draus machen. Und wo man mehr Zeit hat, so wie du jetzt sagst, dann kann ich da eine oder andere mal was kochen probieren wieder, falls es nicht mehr da hat und viel kochen sicher.
Ja, bin ich mir auch ganz, ganz sicher, ja. Maria, was mich noch interessiert zu dem Thema, wie schätzt du das jetzt allgemein ein, ich sage einmal, mit Betriebskantinen, Gemeinschaftsverpflegung, da haben wir ja auch sehr viel zu dem Thema gemacht. Denkst du, dass da die Leute weniger hingehen auch? Dass man da eher sagt, nein, jetzt sehe ich mich wirklich auch da daheim zurück? Oder glaubst du, dass das weiter so genutzt wird?
Ich glaube, wenn es allgemein zugänglich ist, wird es weiter genutzt, weniger genutzt. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wir werden sehen, was die nächsten Schritte sind, dass die Menschen sowieso wahrscheinlich eher daheim bleiben müssen.
1,8 Millionen sind in der Gemeinschaftsverpflegung. Die werden sich natürlich jetzt auch sehr viel Gedanken machen, weil die Firmen produzieren weiter, Schulen werden geschlossen, Kindergärten sind geschlossen.
Eine große Herausforderung, glaube ich, ist jetzt bei der Gemeinschaftsverpflegung, bei Veranstaltungen, bei generell Gastronomie ist das, dass eigentlich jetzt weniger Leute, also weniger Gäste quasi sind, weniger Abnehmer. Das heißt, sie haben eigentlich wahrscheinlich auch Reserven bzw. bestellt, haben da noch gewisse Sachen, die sie jetzt wahrscheinlich anders lenken sollten. Da können wir auch vielleicht ausrufen, das ist sicher eine gute Idee, das jetzt richtig zu lenken quasi. Man kann das ja auch noch verwenden, jetzt Lebensmittelmüll zum Beispiel entstehen zu lassen, weil gerade Leute nicht essen gingen und sie das dort nicht abholen. War total schade. Ich glaube, da könnte man wirklich Möglichkeiten finden, wie man das entweder haltbar macht oder eingefriert oder was auch immer oder in den Lebensmitteleinzelhandel bringt, weil es war schade, wo man jetzt eigentlich aus dem Großhandel bzw. aus der Gastronomie da überdimensional viel Lebensmittelmüll produziert, weil keiner kommt zum Essen.
Es ist ja errechnet worden, alle Nächtigungen, was wir derzeit in Österreich haben, würde man das umrechnen auf äquivalente Einwohner. Das heißt, die, was 365 Tage bei uns leben würden, da sind das 389.000 fixe zusätzliche Einwohner mehr. Das heißt, Touristen haben ja jetzt unser Land in Massen verlassen und kommen wahrscheinlich auch nicht mehr viel neu gerade an. Das heißt, wir haben jetzt eben die Situation, dass in der Großverpflegung, in der gastronomischen Verpflegung wahrscheinlich Lebensmittel gebunkert sind ohne Ende. Das heißt, das ist auch eine spezielle Situation, aber allein aus dem Aussehen muss man schon mal wissen, brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, dass wir irgendwann einmal zu wenig zum Essen hätten in Österreich. Also ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Information. Da muss man halt jetzt schauen, dass uns da nicht viel hinwirrt und da muss man sich sicher überlegen, auch mit den Großhändlern, wie kann man das in andere Richtungen lenken, damit das da nichts verdirbt. Ich glaube, das ist für die nächsten Wochen eine zentrale Herausforderung.
Ja, ich glaube, das ist der Hauptbereich da, was da zu bedenken ist. Ja.
Ich glaube, wir werden da weiter recherchieren. Wir werden auch mit den Großhändlern über das Thema reden, auch natürlich mit den Lebensmittelhändlern. Ich glaube, das wird sich ja jetzt ständig weiterentwickeln, die Situation. Und ich denke, wir werden auch unsere Zuhörer und natürlich auch Zuseher da draußen sozusagen weiter informieren. Mir taugt es total, dass wir jetzt wirklich das geschafft haben, den Podcast zu starten zu einem Thema, das, was ich wirklich selber nicht einmal gescheit für Möglichkeiten hätte, jetzt so schnell. Und ich glaube, wir werden die Situation interessiert weiter beobachten.
Auf jeden Fall. Wenn dich irgendwas im Speziellen interessiert, dann lass uns wissen. Wir machen gerne einen Podcast drüber. Und ja.
Genau, das ist mal ganz eine wichtige Botschaft, die was uns jetzt alle zuhören da draußen, du da draußen, schreibt uns, kommentiert, stellt uns Fragen. Wir können das gern wirklich beim nächsten schon dann immer wieder mitbehandeln, beim nächsten Podcast. Und soll auch wirklich zum Leben anfangen. Mir taugt es total, weil ich bin ja sehr viel draußen und du auch, Maria, bei den Vorträgen. Wir werden so viel gefragt, wir können so viel erzählen, wir haben so viele Informationen da eigentlich bei uns am Tisch und wir wollen das einfach voll gern weitergeben an dich da draußen. Und in dem Sinne sage ich mal von meiner Seite danke fürs Zuhören.
Und von meiner auch danke und bis zum nächsten Podcast.
Danke. Vierte. Servus.